Lukas 11, Abvers 29. Hört Gottes heiliges Wort. Als aber die Volksmengen sich herzudrängten, fing Jesus an zu sagen, dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Es fordert ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Denn wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit den Männern dieses Geschlechtes und wird sie verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas hin. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Niemand aber, der eine Leuchte angezündet hat, stellt sie ins Versteck. Auch nicht unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Die Leuchte des Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Sieh nun zu, dass das Licht, welches in dir ist, nicht Finsternis ist. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist und keinen finsteren Teil hat, so wird er ganz Licht sein, wie wenn die Leuchte mit ihrem Strahl dich beleuchtet. Amen. Lasst mich noch einmal beten. Gott, unser Vater, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Und manchmal gibt es Dinge in deinem Wort, die verstehen wir nicht leicht. Aber wir beten, dass du uns durch deinen Geist dieses Wort so aufschließt, dass wir Jesus darin sehen und dass wir seine Stimme zu uns reden hören. Wir beten, dass du das tust und dass du diesem deinem Knecht die rechten Worte dafür gibst. In Jesu Namen. Amen. Nehmt ihr gerne Platz. Ich habe mich in den letzten Tagen angefangen zu beschäftigen mit einem Buch unter dem Titel Der schwer auffindbare Gott oder der schwer greifbare Gott. Im Original The Elusive God. Das ist geschrieben von einem römisch-katholischen, wenn ich es recht in Erinnerung habe, wenn ich es recht weiß, einem römisch-katholischen Philosophen, der dem alten Problem nachgeht, dem Problem, das du vielleicht ganz persönlich schon mal in deinem Leben gefunden hast, in deinem Denken, und das, über das sich Menschen schon sehr lange Fragen stellen, dass, wie der Titel schon sagt, Gott irgendwie schwer greifbar scheint. Schwer greifbar. Und er geht da in alle möglichen Richtungen in diesem interessanten Buch. Aber er hat eine ganz wichtige Kernaussage, ein ganz wichtiges Argument. Er ist ein Philosoph und schreibt jetzt nicht gerade so für vielleicht den Normalleser. Aber seine Aussage, glaube ich, können wir alle, wenn wir etwas uns dem widmen, ganz gut verstehen und erkennen, dass es ein ganz, ganz wichtiger Gedanke ist, wenn wir uns diese Frage stellen, warum scheint Gott so schwer greifbar? Er will sagen, dass Gott nur insoweit sich klar macht, uns gegenüber, dass er sich uns gegenüber ja, zugänglich macht, sodass er uns klar wird, um in der Beziehung zwischen uns und ihm sein Ziel zu erreichen. Ich sage es nochmal, vielleicht mit anderen Worten, und ihr könnt gemeinsam mit mir darüber mit nachdenken. Er sagt, in der Beziehung zwischen Gott und Mensch hat Gott ein Ziel. Und die Art und Weise, wie sich Gott uns offenbart, die Art und Weise, wie er sich uns klar macht, ist nur so klar, dass Gott dieses Ziel auch erreicht. Und es bedeutet zum Beispiel, dass Gott sich nicht jedem auf genau die Art und Weise klar macht, wie der oder diejenige sich es vielleicht gerade wünscht. Weil letztlich Gott derjenige ist, der eine Absicht hat, der ein Ziel verfolgt in seiner Beziehung mit dem Menschen. Und das ist deswegen nicht unseren Konditionen überlassen ist, vor Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich hätte es jetzt ganz gern so und so, dass du dich mir klar machst, sondern dass da viel mehr mit reinspielt. Gott ist auf die Art und Weise klar, als dass, wie er sich uns zeigt, auch dem Ziel entgegenwirkt, das er mit uns hat. Und was ist das Ziel, das Gott in der Beziehung mit uns verfolgt? Es ist, dass wir ihm vertrauen. Es ist, dass wir ihn anerkennen als Gott, dass wir nicht mit unserer Vernunft kommen, nicht mit unserem Denken, indem wir dann fordern, dass Gott sich uns so klar macht, wie wir es gerne hätten, sondern dass diese Beziehung eine Beziehung ist zwischen dem Schöpfer Gott und uns, dem Geschöpf. Ich lasse es an dieser Stelle mal stehen und ich hoffe, dass ihr seht, wie dieser Text uns vielleicht immer wieder neu zurückführt zu diesem Eingangsbeispiel aus dieser sehr spannenden Lektüre. Warum ist Gott nicht vielleicht doch ein Ticken klarer? Warum scheint er so schwer auffindbar, so schwer greifbar? Ich habe diese Predigt betitelt Licht auf dem Weg zu Gott und ich möchte anhand dieser zwei Texte, die vielleicht dem einen oder anderen anfänglich etwas kryptisch erschienen, als wir sie gelesen haben, oder vielleicht habt ihr sie schon davor gelesen. Ich ermutige euch, das immer wieder auch zu tun, schon vor der Predigt, unter der Woche vielleicht den Text zu lesen. Aber ich will drei Lebensfragen uns vor Augen führen, anhand derer wir versuchen, diesen Text nachzuvollziehen. Drei Lebensfragen, die du dir vielleicht entweder heute Morgen stellst, die du dir in der Vergangenheit gestellt hast, die du vielleicht in der Zukunft dir noch stellen wirst und die, ich denke, du dir stellen solltest. Erste Frage ist, wie erkenne ich den richtigen Weg zu Gott? Wie erkenne ich den richtigen Weg zu Gott? Zweite Frage lautet, wie gehe ich diesen Weg zu Gott? Und dann, wie bleibe ich auf dem Weg zu Gott? Wie erkenne ich diesen Weg zu Gott? Wie gehe ich ihn? Und dann, wie bleibe ich auf diesem Weg? Licht auf dem Weg zu Gott. Ihr habt es gesehen in dieser ersten Episode. Ich glaube, wir alle haben intuitiv gemerkt, es gibt hier zwei Abschnitte und in euren Bibeln seht ihr hoffentlich gut markiert. Das sind zwei kleine Episoden. Aber es gibt einen Zusammenhang. Und wir beginnen hier mit der Suche nach einem Zeichen. Wir sehen Jesus, natürlich wie immer ist der Kontext, die Mengen drängen auf ihn ein. Und hier sehen wir, dass Jesus die Menge konfrontiert. Und der Hintergrund ist, dass die Menge ein Zeichen sucht. Sie suchen ein Zeichen. Vielleicht hast auch du manchmal schon Gott nach einem Zeichen gefragt. Ein Zeichen wäre doch ganz gut, oder? So eine handfeste Sache, was anschaulich ist, was begreifbar ist, was zugänglich ist, wodurch ich mir Gewissheit verschaffen kann, vielleicht in einer Entscheidung oder in einer Unklarheit, die ich in meinem Leben habe. Klarheit zu finden durch ein Zeichen, was ich gut verstehen kann. Wie ein Zeichen im Straßenverkehr. Wir wissen, ein Zeichen steht für etwas, eine Regel, die wir dann verstehen können und anwenden können. Ein Zeichen eben. An sich, wenn Menschen in der Bibel Gott nach einem um ein Zeichen bitten, ist es nicht immer was, was er zurechtweist. Wir könnten ins Alte Testament gehen und verschiedene Beispiele uns anschauen, zum Beispiel Mose, der große Mann Gottes. Er war doch etwas zögerlich und war sich nicht ganz sicher, als Gott ihn berufen hat, aber Gott hat gewirkt wie durch Zeichen, die er ihm gegeben hat, die er dem Volk Israel gegeben hat und auch den Ägyptern, als er sie aus Ägypten rausgerufen hat. Oder Gideon, ein weiterer Charakter aus dem Alten Testament, der berufen wird für einen großen Auftrag Gottes und in einer Zeit, in der es ganz schön mager aussah, wo Feinde das Volk Israel bedrängt haben und auch er hatte doch eine gewisse Zaghaftigkeit. Und da ist diese interessante Geschichte mit diesem Vlies und er bittet darum, dass er doch Tau um das Vlies oder auf dem Vlies sieht am nächsten Morgen. Also ganz konkret, Gott, wenn du wirklich in dieser Sache bist, dann hätte ich ganz gern noch einen Hinweis darauf, was ich sehen kann. Und es wird nicht direkt zurechtgewiesen. Oder denk mal an die Taufe und das Abendmahl. jedes Mal, wenn wir hier Taufe und Abendmahl feiern im Gottesdienst, werdet ihr mich wahrscheinlich irgendwas reden hören über Zeichen. Es sind Zeichen. Wasser ist ein Zeichen, Wein und Brot sind Zeichen. Zeichen, die für etwas Größeres stehen. Also Zeichen sind gut. Zeichen sind gut. Gott gibt Zeichen. Aber hier herrscht ein anderes Problem. Hier gibt es ein anderes Problem in diesem Text vor uns. Nämlich die Haltung, mit der die Menschen ein Zeichen fordern. Sie sagen sozusagen zu Jesus, wir sind bereit, an dich zu glauben, als den Sohn Gottes, als den Messias, wenn es nach unseren Konditionen passt. Gib uns das Zeichen, das vielleicht spektakulär ist oder mit dem es hinter jedem Zweifel oder über jeden Zweifel hinausgehend als sicher erwiesen ist, dass du wirklich dieser Sohn Gottes bist. Aber pass dich an unsere Forderung bitte an. Und dann glauben wir. Also es ist die böse Haltung, Gott versuchen zu wollen. Und das sehen wir auch im Text von letzter Woche, in Vers 16. Da war das schon im Ansatz gezeichnet für uns. Die Leute sahen Jesus, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat Menschen geheilt. Aber sie versuchten ihn, weil sie ein Zeichen fordern. Das ist eine interessante Verbindung hier. Sie versuchten ihn durch ein Zeichen. Denk nochmal daran zurück, wie Satan Jesus in der Wüste, der Teufel, wie er Jesus in der Wüste versucht hat. Er hat immer wieder seine Sätze begonnen mit, wenn du Gottes Sohn bist, hat ihn versucht, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Und das nennt Jesus hier, schaut nochmal Vers 29, böse. Er konfrontiert diese Menschen, er sagt, diese Generation ist böse. Kleine Randbemerkung, Jesus hat keine Angst vor moralischen Bewertungen. Jesus sagt klar, was es mit dieser Haltung auf sich hat. Er sagt, böse. Seine Antwort ist nicht, Jungs, Mädels, Leute, was soll ich tun? Was wollt ihr, dass ich mache? Worum soll ich Gott bitten, dass ihr mir doch bitte Glauben schenkt? Ich will euch so dringend überzeugen. Das ist interessant, das macht er nicht hier. Er sagt sogar eigentlich das Gegenteil. Ihr fordert ein Zeichen und übrigens, ihr kriegt kein Zeichen. Wie wäre es damit? Will Jesus, dass Menschen ihm glauben? Will Jesus, dass Menschen zu ihm kommen und ins Reich Gottes kommen? Oh ja, absolut. Aber hier sagt er, ihr kriegt kein Zeichen. Außer dieses eine Zeichen. Und das ist vielleicht etwas kryptisch für uns zuerst. Das Zeichen von Jona. Also ihr habt schon ein Zeichen, sagt er, das Zeichen von Jona. Jona, ganz kurz, Geschichte aus dem Alten Testament, Prophet, der sehr zögerlich ist und auf Gottes Berufung antwortet, zu einem Volk zu gehen, den Niniviten, Bürgern oder den Menschen in der Stadt Ninive, die boshaft waren. Ein gottloses und vor allem vom jüdischen Volk, vom Volk Gottes getrennt lebendes Volk. Und Jona soll zu diesen Menschen gehen und ihnen eine Bußpredigt halten, sie zur Umkehr rufen. Und er will es zuerst nicht tun, aber dann der Wal, ihr kennt die Geschichte, Jona endet im Wal und er kommt aus dem Wal zurück und er geht nach Ninive und predigt seine Bußpredigt. Also, was meint Jesus jetzt aber mit diesem Zeichen von Jona? Wir kennen diese Geschichte, gute Geschichte, 4 Kapitel schnell gelesen, dieser zögerliche Prophet. Aber was meint Jesus mit dem Zeichen von Jona? Wenn wir die Geschichte bei Matthäus sehen, denselben Bericht hier in Kapitel 12 bei Matthäus, da sagt Jesus ein bisschen mehr, nämlich, dass Jesus 3 Tage, er wird sterben und er wird 3 Tage tot sein und er wird wieder auferstehen. Und hier schlägt er eine Parallele dazu. Jona ist im Bauch des Fisches und er steht sozusagen wieder auf aus diesem Bauch und er kommt zum Leben zurück. Vielleicht ist das das Zeichen, also bei Matthäus jedenfalls sehen wir klar, dort ist der Verweis auf Jesu Tod und seine Auferstehung. Auch möglich ist hier der Bezug, denkt nochmal drüber nach, Ninive gehörte nicht zu Gottes Volk, aber es wurde zur Buße berufen und wir haben Grund anzunehmen, dass ja, Menschen haben sich hier Gott zugewandt und sind umgekehrt. Und was spielt bei Lukas eine große Rolle? Die Heiden, also die nicht zu Israel gehören, die dann in der Apostelgeschichte Teil des Volkes Gottes werden. Also auch hier gibt es die Parallele, die vielleicht Lukas sieht zwischen Jona und dann der Apostelgeschichte, wo das Evangelium in die Welt geht. Und letztlich kann vielleicht das Zeichen auch sich auf die Bußpredigt ganz allgemein beziehen. Denn Jona hielt eine Bußpredigt und auch Jesus ruft natürlich zur Buße auf. Nur gibt es einen Unterschied, denn was macht Jesus ja? Er lobt die Niniviten, denn was haben sie gemacht? Sie sind umgekehrt. Sie haben auf diese Predigt geantwortet mit dem Zweck, zu dem Jona ausgesandt wurde. Aber nicht hier bei Jesus. Und das ist das Thema hier, wie dann auch die folgenden Verse zeigen. Verse 30 bis 32. Dort, wir müssen noch mal ein bisschen im Alten Testament bleiben, kommt noch ein Charakter, die Königin des Südens. Ihr habt euch schon vielleicht gedacht, wo kommt auf einmal diese Königin des Südens her? 2. Chronik 9, ein anderer Charakter, der dahinter steht, König Salomo. Okay, also fanden Jona und jetzt König Salomo. Und was wissen wir über Salomo? Vielleicht denkt ihr, Weisheit. König Salomo war beschenkt mit Gottes Weisheit. Und diese Königin des Südens kam all diesen ganzen Weg, legte diese ganze Wegstrecke hin auf sich und kam zu Salomo, um seine Weisheit zu sehen und lobte dafür den wahren Gott. Also eine heidnische Königin, die nichts mit Gottes Volk zu tun hatte, machte sich auf den Weg und kam zu Salomo und lobte Gott für seine Weisheit. Und so auch die Niniviten, sie kehrten um zu Gott. Und interessant ist doch hier, die fernen Leute, die am weitesten weg waren, die unwahrscheinlichen Kandidaten, sind es mal wieder, die sich Gott zuwenden. Aber hier bei Jesus sehen wir, die am nächsten dran stehen. Sie fordern ein weiteres Zeichen. Sie reagieren nicht mit Buße. Stellt ihr euch vielleicht die Frage, was hat das mit der Frage zu tun, die du uns hier in der Gliederung versprochen hast? Wie erkenne ich den richtigen Weg zu Gott? Lass uns dazu zurückkommen, was das für uns bedeutet. Die Antwort ist, wir müssen dem größten und besten und auch letzten Zeichen folgen, das Gott gegeben hat. Und was ist dieses Zeichen? Was ist das größte und letzte Zeichen, das Gott gegeben hat? Es ist Jesus selbst. Das sagt er hier nicht explizit, aber was ist das Zeichen? Wir haben es vorher in der Schriftlesung aus 1. Korinther gesehen. Was ist das Zeichen, das Gott schickt? Es ist Jesus selbst. Jesus ist Gottes Zeichen. Und das sehen wir daran, dass er sagt, hey, schaut euch Salomo an, etwas Größeres ist hier. Schaut euch Jona an. Etwas Größeres ist hier. Diese Heiden im Alten Testament haben Buße getan, weil sie von dem Salomo gehört haben und weil sie Jonas Bußpredigt gehört haben. Und der Sohn Gottes steht als Mensch gewordener Gott vor euch. Hier steht jemand Größeres. Und die Anwendung für uns ist folgende. Wenn Jesus dich nicht zu Gott führt, wird nichts dich zu Gott führen. Wenn Jesus Gottes Sohn dich nicht zu Gott führt, wird nichts anderes es tun können. Jesus sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist so einer dieser Verse, wo wir manchmal denken, das klingt sehr exklusiv. Das klingt sehr, Jesus macht eine sehr ich-bezogene Aussage, oder? Ja, er macht eine sehr ich-bezogene Aussage und er sagt, ich bin dieser Weg, ich bin diese Wahrheit, ich bin dieses Leben. Vielleicht sagen wir, das ist sehr exklusiv und engstirnig und lässt nicht viele andere Optionen offen. Oder wir sagen, ja, aber gib doch noch ein anderes Zeichen. Und denkt jetzt nochmal zurück an das Eingangsbeispiel, das ich euch erwähnt hatte von diesem Buch. Gott scheint so schwer greifbar zu sein. Aber wenn Jesus wirklich der ist, von dem er behauptet, dass er es ist, wenn Jesus wirklich der ist, von dem wir in den Evangelien lesen, mit diesem Anspruch, dass die Wahrheit hinter dem steht, was er sagt, dass seine Worte wirklich wahr sind, dann müssen wir doch eigentlich uns fragen, was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Der Punkt ist, Jesus kann kein größeres Zeichen geben als Jesus. aber es wird nur von denen empfangen, die ihm sich zuneigen in Glaube und Buße. Und das beantwortet die Frage wieder nach Gottes Klarheit. Gott ist klar insoweit, als dass wir ihn erkennen in Jesus. Jesus ist Gottes Zeichen und er genügt. Das zur ersten Frage. Jetzt zur zweiten Frage. Wie gehe ich nun diesen Weg zu Gott? Wir haben gesehen, wie erkenne ich den Weg zu Gott? Erkenne Gottes Zeichen in Jesus. Und nun, wie gehe ich diesen Weg? Wir sehen, dass dieser Text uns grundsätzlich zwei Haltungen lehrt, wie wir vor Gott stehen können. Zwei Haltungen. Der eine ist, Gott, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. So finden wir es einmal bei Markus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist eine ehrliche Haltung vor Gott. Ich glaube, aber ich habe viel Unglauben. Hilf meinem Unglauben. Das ist die eine Option. Die gute Option. Oder Gott, ich werde voraussichtlich, wahrscheinlich glauben, wenn du mir dieses und jenes vor Augen hältst. Und dann hast du dich bewährt, Gott. Dann bin ich bereit, vermutlich. Das ist die andere Haltung. Seht ihr den Unterschied? Im einen Fall fordern wir boshaft nach einem Zeichen. Gott, mach es so, wie ich es will. Und im anderen Fall beten wir demütig um erleuchtete Augen. Im einen Fall sagen wir, Gott, deine äußerlichen Zeichen, die musst du doch nochmal überdenken und dann bin ich bereit. Im anderen Fall sagen wir, mein Innerstes, meine Augen müssen aufgemacht werden. Gott, es ist nicht die Art und Weise, wie du dich offenbarst, die das Problem ist, sondern ich kann nicht sehen, wenn du mir nicht hilfst zu sehen. Einmal fordern wir Gott heraus, sich uns zu erklären. Und das andere Mal erkennen wir, wir sind blind. Und wir sind bedürftig. Und das führt uns zu diesem zweiten Abschnitt. Und dieser Abschnitt, was habt ihr euch wohl gedacht, als ihr den zum ersten Mal gelesen habt? Das Gleichnis der Lampe. Aber wir sehen, hier gibt es eine ganz, ganz wichtige Verbindung. Also es scheint nicht auf Anhieb klar, was Jesus hier meint. Was sagt er hier? Mehrere Parallelstellen in den Evangelien zeigen, dass Jesus vermutlich diese und ähnliche Worte an verschiedenen Zeitpunkten zum Ausdruck gebracht hat. Aber wir können es, glaube ich, so zusammenfassen. Hier ist die Zusammenfassung, was dieses Gleichnis sagen will. Licht, Vers 33, ist da, um gesehen zu werden. Niemand stellt eine Lampe auf, so dass sie bestmöglich verdeckt ist. Licht ist da, damit wir durch das Licht etwas sehen. Okay, so weit, so gut. Und dann aber zum zweiten Teil. Durch das Auge nehmen wir Licht auf. Und Jesus sagt, wenn unser Auge so funktioniert, wie es funktionieren sollte, wenn es gesund ist, dann nehmen wir Licht auf und Licht durchflutet uns sozusagen. Aber wenn unser Auge, und schaut mal darauf, welches Wort er hier verwendet, er sagt, wenn unser Auge krank ist, nein, böse. Vorher, was hat er gesagt? Böse Generation. Hier sagt er, wenn unser Auge böse ist, was ist dann das Problem? Licht kommt nicht in uns rein. Das sagt Jesus hier. Licht kommt nicht in uns rein, es bleibt finster in uns. Wir nehmen das Licht nicht auf, weil das Auge nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Wir sehen nicht richtig. Also in diesem Gleichnis geht es, wie so oft bei Jesus, darum, wie wir sehen. Wie wir sehen, wie wir hören. So oft geht es darum, Jesus, dass er uns sagt, schaut darauf, wie ihr hört, wie ihr seht. Und wie wird es entschieden, wie wir sehen? Es ist die Verfassung unserer Augen. Denkt zurück an das Zeichen. Ist es das Zeichen? Nein, das Zeichen ist da. Das Zeichen ist da. Gott hat geredet. Aber ein Zeichen kann nur gesehen werden, wenn es gesehen werden kann, wenn die Augen dafür da sind. Also die Verfassung unserer Augen ist im übertragenen Sinn die Verfassung unseres Herzens, die Verfassung unseres Innersten. Wie wir an das Zeichen herankommen. Ne? Nochmal, ein Verkehrsschild hat eine gute Funktion für die, die es lesen können oder die sich so an den allgemeinen Verkehrsregeln interessieren, dass sie auch dem Beachtung schenken, dass dort ein Schild steht. Wenn ich es ignoriere oder wenn meine Augen nicht richtig funktionieren, dann verfehlt das Zeichen, es erfüllt nicht seine Funktion. Es erfüllt nicht seine Funktion, weil die Augen dafür nicht da sind. Also ist das ein Gleichnis dafür, wie wir Gottes Zeichen in Jesus wahrnehmen. Wie hilft es uns mit unserer Frage? Wie gehe ich den Weg zu Gott? Wie gehst du den Weg zu Gott? Die Antwort darauf ist, du brauchst eine neue Art zu sehen. Du brauchst, ich brauche nicht mehr Zeichen. Du brauchst neue Augen. Wir brauchen neue Augen. Und diese Augen sind letztlich sinnbildhaft für unser Herz. Es ist nicht so, wie heute oftmals behauptet wird, für alle möglichen Probleme in meinem Leben oder für alle möglichen Probleme in der Welt, die sind alle irgendwo da draußen. Und die Lösung dazu ist, ich muss ein stärkeres Ich bekommen, ich muss mich besser entfalten können, ich muss mein innerstes Selbst herausziehen, meine Identität unter Beweis stellen, ich muss tiefer nach innen graben, um all die Ressourcen herauszuholen, um mit diesem Problem da draußen fertig zu werden, denn das Problem liegt sicherlich irgendwo da draußen, aber nicht in mir drinnen. Das ist genau die umgekehrte Logik der Bibel und des Evangeliums. Wir brauchen ein neues Herz. Und wenn dieses neue Herz auf Gottes geheimnisvolle Weise in unser Leben kommt und wenn es beginnt zu schlagen, wenn es pulsiert, wenn es das tut, was ein Herz tut, Leben zu erhalten, dann ist das Bildnis hier, dann wird ein Licht durchbrechen, durch das wir lernen zu sehen. Und das sehen wir nochmal veranschaulicht an diesen Charakteren der Königin des Südens und diesen Niniviten, die Buße taten. Schau nochmal auf diese Beispiele. Was veranlasste diese zwei Gruppen, die Nineviten und diese Königin, die weit weg waren von Gottes Volk, was veranlasste sie, sich Gott zuzuwenden? Zwar bei der Königin Gottes Weisheit, von der sie überwältigt war, und es war bei den Niniviten Gottes Gericht zuerst einmal, weil ihnen gesagt wurde, Gott wird euch richten, wenn ihr nicht umkehrt, und es war auch Gottes Erbarmen, dass er ein Gott ist, der bereit ist, Erbarmen zu schenken. Und die Anwendung für dich, lieber Christ, ist ganz konkret. Ganz konkret. Hier ist die Anwendung. Sättige dich an Gottes offenbartem Charakter. Sättige dich an ihm, an allem, was er ist, an all seinen Eigenschaften. Erinnere dich daran, wer er ist und was er getan hat. Und vielleicht heute zum allerersten Mal in deinem Leben. Ich glaube, ein Punkt, der in dieser ersten Episode ganz, ganz klar deutlich wird, den wir nicht überschätzen dürfen, denn Jesus ist sehr, sehr explizit, dass wir Buße tun müssen. Was ist Buße? Es bedeutet, aufzugeben und zu sagen, Gott, ich muss vor dich kommen und sagen, was ich getan habe. Ich muss vor dir ehrlich sein. Ich muss vor dir sagen, dass ich nicht der Mensch bin, der vor dir würdig ist zu stehen. Tue Buße, kehre um, denn eine andere Sache, die hier klar wird, Gericht kommt. Jesus redet hier über ein Gericht, in dem diejenigen aufstehen und sich erheben, die Buße getan haben gegen die, die es nicht getan haben, obwohl sie ein besseres Zeichen hatten. Diese Heiden werden im Gericht aufstehen und sagen, ihr hattet Jesus. Wie viel Jesus haben wir gehört in diesem Land? Wie viel Jesus hast du in deinem Leben gehört? Daran wird Jesus dich richten. Jesus hat geredet. Vielleicht tust du es zum ersten Mal heute, Buße zu tun und dein Leben vor Gott zu bringen und zu sagen, ich erkenne an, dass dein Urteil über mein Leben richtig ist und dass ich unter deinem Gericht stehe und dass ich deine Gnade und dein Erbarmen brauche und ich suche es in Jesus. Und Gott nimmt Sünder an. Aber vielleicht tust du es auch als Christ, der ringt und auf dem Weg ist, hin zu Gott, der sich ihm hinzugewendet hat in Jesus, aber der Stärkung braucht für seinen Weg. Denkt nochmal an dieses Lied vor der Predigt zurück. Deswegen finde ich auch hier nochmal diesen Verweis. Halt im Gedächtnis Jesus Christus. Wusstet ihr, dass dieses Lied geschrieben wurde auf Grundlage eines Wortes, das Paulus seinem Zögling Timotheus gesagt hat, in 2. Timotheus 2,8. Paulus wird bald sterben und er hat seinen Zögling hier und dem er schreibt und dem er noch letzte Anweisungen geben will. Und all diese Anweisungen sind Gold wert. Aber eine Sache, die ist wunderbar, so simpel. Er sagt ihm eigentlich was so offenbar und so, ja, logisch scheint, aber er fühlt doch die Not, es zu sagen. Er sagt, halt im Gedächtnis Jesus Christus, auferstanden von den Toten. Übrigens, Timotheus, wo ich dir all diese anderen Sachen sage, oh ja, vergess nicht daran, dass Jesus Jesus ist, dass er Gott ist und dass er kam und dass er gelebt hat und gestorben ist und auferstanden ist für dich und dass das die Botschaft ist, die du deinen Hörern bringen willst. Und das ist das Prinzip für dein Alltagsleben, für deinen Alltagsglauben. Gedenke täglich, stündlich des Evangeliums. Das macht dieses Lied. Es erinnert uns an die Wahrheit von Jesus. Was braucht unsere Seele mehr? Tu es zum ersten Mal oder tu es zum tausendsten Mal, aber tu es. Lass mich noch zu dieser letzten kurzen Frage kommen. Wie bleibe ich auf dem Weg zu Gott? Wir finden hier am Ende dieser kleinen Episode noch etwas, was irgendwie, wie man so sagt, redundant, sich wiederholend scheint, wo Jesus sagt, sieh nun zu, dass das Licht, welches in dir ist, nicht Finsternis ist. Okay, also könnte auch sagen, das Licht in dir sollte Licht sein und nicht Finsternis. Okay, also das ist die Aufforderung. Aber dann sagt er, wenn nun dein ganzer Leib Licht ist, also wenn deine Augen funktionieren und Licht kommt rein und keinen finsteren Teil hat, denn wo Licht ist, kann keine Finsternis sein, so wird er ganz Licht sein, okay? Wie wenn die Leuchte mit ihrem Strahl dich beleuchtet. Also hier scheint sehr viel nochmal an Licht zu kommen und wir denken, okay, wenn Licht da ist, dann wird es irgendwie noch vielleicht mehr werden und es veranlasst einige Kommentatoren, das zu lesen als ein Wachstum. Jesus scheint jetzt zu sagen, so wird er ganz Licht sein, also ein Zukunftsaspekt hier. Und ich glaube, das passt dazu, dass wenn wir Christen werden, wenn Jesus, der das Licht der Welt ist, in unser Leben scheint und die Finsternis aus unserem Leben herausholt und mit seinem Licht ersetzt, dann ist es auch der Beginn eines Prozesses, in dem das Licht immer heller wird und die Finsternis weicht. Sprüche 4, da lesen wir, aber der Pfad des Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Und denkt an das Morgenlicht, für die, die das frühe Aufstehen so gerne haben wie ich. Was ist mit dem glänzenden Morgenlicht? Es wird heller und heller, erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Das Licht hat einen Fortschritt. Der Weg der Gottlosen ist wie das Dunkel, sie erkennen nicht, worüber sie stürzen. Also das Prinzip ist, Licht wird immer heller, aber Dunkelheit wird auch immer dunkler. Die Wahrheit von Jesus ist wie dieses Licht, das in dein Leben fällt und immer heller wird. Und wenn es in dein Herz fällt, also das Kontrollzentrum deines Lebens, das Herz ist in der Bibel, alles, was dich ausmacht als Mensch, dann legt es in deinem Leben immer mehr Dinge offen. Dann legt es in deinem Leben Dinge offen, die du vielleicht davor nicht gesehen hast. Aber es ersetzt diese Dinge und sie werden zu Licht, sagt Paulus in Epheser. Alles, was da war an Finsternis, wird jetzt zu Licht. Lüge wird mit Wahrheit ersetzt. Zuchtlosigkeit, die vielleicht in deinem Leben geherrscht hat, mit Selbstbeherrschung. Wo du zynisch warst gegenüber anderen, vielleicht in deinem Herzen oder vielleicht nach außen hin, wirst du liebevoller. Zorn weicht und Geduld kommt in dein Leben als Wirkung von Gottes Geist, wo vielleicht Verzweiflung in deinem Leben war und Hoffnungslosigkeit, Ausweglosigkeit, kommt jetzt eine feste Hoffnung in dein Leben. Licht und Finsternis sind so zentrale Bilder für Jesus und für die ganze Bibel. Und es gibt, das ist mein Schlusswort hier, es gibt einen finalen Durchbruch dieses Lichtes. Denn wenn es so ist, dass dieser Text uns auf die Zukunft hinweist, wo Jesus sagt, das Licht wird heller, sodass du am Ende ganz von Licht erfüllt wirst, dann verweist uns das darauf, dass Jesus wiederkommen wird als das Licht der Welt. Und dann weicht alle Finsternis. Dann werden auch wir völlig Licht sein. Ich hoffe, dass wir alle sehen, dass noch sehr viel Finsternis, auch wenn wir in Christus sind, sehr viel Finsternis in unserem Leben hängt. Aber es gibt einen Tag, wenn du in Jesus bist, dann wirst du völlig Licht sein. Aber das Licht, das dann richtig fest leuchten wird, ist im Prinzip schon jetzt da. Es hat jetzt schon begonnen. Es ist schon dasselbe Licht, das wir jetzt erleben. Das Licht in Christus. Das Licht, das uns in Gemeinschaft mit dem Gott führt, der Licht ist, und das uns dann auch in Gemeinschaft miteinander führt. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir danken dir für alles, was uns dein Wort gibt. Wie wichtig ist uns dein Wort? Wie wichtig ist es, dass wir die richtigen Augen haben, es zu sehen? Und Vater, wir möchten dich bitten, dass diese manchmal nicht so intuitiv greifbaren Worte aus deiner heiligen Schrift, dass sie uns wie Leuchtzeichen werden auf unserem Weg. Herr, dass du in einem unter uns, in so manchem unter uns, heute Morgen das Licht ganz aufgehen lässt in Christus. Und dass uns, die wir manchmal in Finsternis sitzen und die wir gewiss diese Welt als finsteren Ort sehen, dass du uns neu das Licht aufgehen lässt in Jesus. Wir suchen nach ihm, nach diesem Zeichen. Wenn wir ihn nur haben, dann genügt es uns. Vater, wir möchten dich bitten, dass du uns dieses Wort wichtig werden lässt und dass du dein Ziel damit in unserem Leben erreichst. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen.